Herzlich willkommen zum Podcast Vorhang zu, Ohren auf. Direkt aus der Komödie Winterhuder Fährhaus. Mit mir, der Theaterleiterin Britta Duer und meinen Gästen. Dieser Podcast ist für alle, die schon immer mal hören wollten, was auf und hinter der Bühne so alles gesagt wird, wenn der Vorhang zu ist. Also, Vorhang zu, Ohren auf. Mit meinem heutigen Gast spreche ich unter anderem über Schummeleien beim Fernsehdreh und wie ein Kindheitswunsch, den sie auf dem Sofa sitzend vor dem Fernseher ausgesprochen hatte, in Erfüllung ging. Herzlich willkommen, Jessica Ginkel. Also man kennt dich ja aus dem Fernsehen und zum Beispiel aktuell der Eifelpraxis, früher der Lehrer, Gute Zeiten, schlechte Zeiten, diverse Fernsehfilme, also Inga Lindström heißt
war
das so?
Auch dabei, ja, genau. Inga Lindström.
Also, wahnsinnig viele Sachen. Was hat dich jetzt dazu gebracht, dass du das erste Mal auf einer Theaterbühne stehst?
Also da muss ich ganz weit zurückgehen. Ich wollte in meiner Teenagerzeit unbedingt zum Musical. Und in der Zeit stand ich auch recht häufig auf der Bühne. Wir hatten da so ein eigenes Programm, ein Musical-Programm, aber auch Tänze durch das Jahrhundert und Songs aus dem Jahrhundert. Und da ist einfach dieser Wunsch geboren, ich möchte auf die Bühne und ich möchte zum Musical. Ich kann dir nicht wirklich sagen, warum ich diesen Weg nicht eingeschlagen habe.
Naja, vielleicht wegen deines Vaters.
Aber egal. Ja. Vielleicht wegen meinem Papa, ja. aber auf jeden Fall, da ist dieser Wunsch entstanden. Und dann habe ich ja dann angefangen, fürs Fernsehen zu arbeiten irgendwann. Und vor 13 Jahren habe ich mich bei Martin Wölfer beworben, tatsächlich. Und habe auch vorgesprochen. Und dann sind wir aber terminlich nie zusammengekommen. Und dann hat sich das irgendwie so ein bisschen verlaufen. Und letztes Jahr kam dieser Wunsch wieder nach oben und ich habe das gemeinsam mit einem Kollegen gemacht, der hat sich woanders beworben und ich habe mich wirklich nochmal bei der Komödie am Kudamm beworben und gesagt, ich würde so gerne und da hat geklappt.
Was für eine Rolle oder welches Theaterstück würdest du sonst noch gerne spielen, wenn du es dir aussuchen dürftest, nachdem du hier fertig bist und sagst, okay, irgendwann nochmal Theater, gibt es da eine Rolle oder ein Stück, wo du sagst, im Musical-Bereich vielleicht?
Ja, also Musical würde ich gerne ganz viele verschiedene Stücke spielen. Es ploppt sofort auf die Rocky Horror Picture Show oder der kleine Horrorladen. Da hätte ich große Lust mitzumachen.
Was unterscheidet denn für dich persönlich die Arbeit am Theater von der Arbeit am Set? Erstmal jetzt beruflich gesehen.
Also auf jeden Fall die Zeit der, also diese Probenphase, die gibt es beim Fernsehen nicht so. In dem wir hatten damals bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten, gab es einen Probentag, da wurden alle Szenen durchgesprochen. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr selten, dass man da schon mal Fragen klären konnte. Aber sonst ist es eigentlich üblich, dass es vorher vielleicht eine Leseprobe gibt, im besten Falle. Da können Fragen geklärt werden oder es gibt ein Telefonat mit der Regie und ansonsten kommst du ans Set und spielst deine Szene und kannst noch ein bisschen rumprobieren, aber es ist nicht wahnsinnig viel Zeit. Und das ist beim Theater natürlich anders. Wir hatten jetzt 5 Wochen, in denen wir geprobt haben, in denen wir das Stück entwickelt haben, in denen wir die Rolle entwickelt haben und das war einfach was ganz anderes.
Anatol, der Regisseur dieses Stück, Anatol Preisler, der macht das ja auch noch ein bisschen anders als viele andere Regisseure. Der macht ja ganz lange Leseprobe. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Also ich habe natürlich den Vergleich jetzt nicht so wie die anderen Kollegen. Aber er sagte das schon direkt bei unserem ersten Kennenlerngespräch, dass er ganz lange am Tisch sitzt und sehr am Text arbeitet und das eigentlich wie ein Dirigent aufbaut und es dann seiner Meinung nach auch leichter ist, das auf die Bühne zu bringen.
Weil das ist nämlich aus meiner Erfahrung her gar nicht mal so häufig, dass man so extrem lange am Tisch sitzt
also mehrere Tagen, gar schon Wochen.
Ja.
Und diesen Text so feilt und die Dialoge so, an ihn so feilt, erstmal im Sitzen, bevor man dann ins Laufen und ins Agieren kommt. Das ist sehr besonders, aber finde ich auch ihm sehr, sehr gut gelungen dadurch.
Ja.
Hier mit diesem Stück. Wie sieht das denn für dich und deine Familie aus? Was ist denn da der Unterschied jetzt zwischen so einem Engagement am Theater und jetzt zum Beispiel auch, du warst ja immer recht lange teilweise an Sets, an so Filmsets mit Serien. Was gibt es da für dich einen Unterschied oder ist das eigentlich sehr, sehr ähnlich?
Eigentlich ist das ähnlich. Also entweder bin ich in Berlin und kann dort drehen oder Theater spielen oder in diesem Fall hier waren es ja die Proben, die in Berlin waren, oder ich bin einfach nicht zu Hause. Und dann bin ich auch wirklich weg und dann muss die Familie das zu Hause alleine hinbekommen. Aber das kennen die ja.
Und du hast ja wahrscheinlich auch wahnsinnig viel Unterstützung, oder? Wohnen deine Eltern und Schwiegereltern auch bei euch in der Stadt?
Also alle leben in Berlin und vor allem meine Mutter, aber auch meine Schwiegereltern sind immer da. Also die kann man immer anrufen und die machen das auch wahnsinnig gerne. Und
hattest du eigentlich während deiner Zeit, wo du in diesen Tanz- und Gesangsgruppen unterwegs warst, hattest du da auch Gesangsunterricht oder ist das alles Learning by Doing gewesen?
Nee, genau. Wir hatten da auch Gesangsunterricht und Tanzunterricht. Das war dann wöchentlich und da wurden die ganz klassischen Stimmübungen gemacht, aber dann halt auch die Stücke vorbereitet.
Das war eine richtige normale Tanzschule quasi, also so, oder wie kann ich mir das vorstellen? Also war das eine AG oder war das so eine, weiß ich nicht.
Das hat sich damals ganz ulkig entwickelt. Ich bin in einer Kirchengemeinde aufgewachsen und dort, also ich bin dort in den Miniclub gegangen, das ist sowas wie der Kindergarten und dann später in die Jugendgruppen und aus einer der Jugendgruppen hat sich plötzlich diese Leidenschaft fürs Musical entwickelt. Wir haben ein Musical in Berlin 40 Mal gesehen damals, Shakespeare und Rock'n'Roll, und hatten dann diese fixe Idee, ja komm, das wollen wir auch machen und vielleicht können wir das auf Videokassette aufnehmen und es den Musical-Darstellern mal schicken, dass die das sehen, dass sie sehen, wie begeistert wir davon sind. Und das hat eine Erzieherin dort in der Gemeinde aufgeschnappt und sagt, ja okay, ich gebe euch den Raum und die Möglichkeiten. Und dann gab es tatsächlich auch einen ersten Auftritt außerhalb von dieser Videokassette, weil unser Pfarrer damals die Kirchengemeinde verlassen hat. Und das kam so gut an, dass dann plötzlich immer mehr Anfragen kamen. Ja, können die Mädels das nicht noch woanders aufführen? Und das entwickelte sich dann immer weiter und das ging 6 Jahre. Also ich war 6 Jahre in dieser Gruppe. Und es kam immer mehr dazu. Ne? Es kam dann die Tanzlehrerin dazu, die uns dann dort vor Ort auch unterrichtet hat. Dann wurde ein Gesangslehrer organisiert, der die Mädchen unterrichtet hat, wo man gesagt hat, ja okay, das könnte funktionieren. und wir hatten teilweise 4 Auftritte an den Wochenenden und haben 3-mal in der Woche trainiert. Und ja.
Hast du noch mit irgendjemanden aus dieser Gruppe Kontakt?
Ja.
Tatsächlich?
Ja, tatsächlich. Nicht mit allen leider, weil manchmal lebt sich das ja dann doch so auseinander. Aber ich habe das große Glück, dass ich in einer Gruppe von 8 Frauen bin. Also ich bin auch eine davon. Und wir kennen uns, seit wir in diesem Miniclub waren. Und also, ja, 40 Jahre.
Wow.
Ja. Die waren auch schon hier.
Allesamt.
Ja. Nee, allesamt nicht. Aber
nach und nach.
Ein großer Teil. Und der Rest kommt noch.
Ah, das ist ja auch toll. Ja. Das heißt, ihr habt jetzt schon quasi alles geteilt, alle Höhen und Tiefen eures Lebens.
Ja, genau.
Zusammengebracht quasi durch den Glauben eurer Eltern? Oder war das der Glauben gar nicht mal so im Mittelpunkt, sondern tatsächlich eher so diese Anlaufstelle?
Ja, genau. Mhm. Ich habe mich das oft gefragt, bin ich gläubig? Weiß ich gar nicht. Das Tolle, was ich immer fand in dieser Gemeinde, war einfach dieser Zusammenhalt und dass man diesen Ort hatte, wo man gemeinsam Feste gefeiert hat und eine gute Zeit hatte und natürlich auch über Werte gesprochen hat. Ne? Als Kind nimmst du es anders wahr. Aber ja, ich habe einfach eine ganz tolle Erinnerung daran. Und unsere Eltern sind dann auch eigentlich durch diesen Miniclub auch so zusammengewachsen. Das waren dann immer die Miniclub-Ehemaligen. Die haben sich dann auch noch getroffen und die haben auch heute teilweise noch Kontakt. Das ist einfach schön.
wahnsinnig wertvoll. Mhm. Springen wir mal zum Fernsehen. Mhm. Und dein Sohn war 10 Wochen alt, als du für die Serie Der Lehrer wieder angefangen hast mit dem Drehen. Und gab es da eigentlich für dich persönlich einen gewissen Druck, quasi schnell wieder unschwanger auszusehen? Den Gedanken habe ich mir gemacht, weil man ist ja schwanger und 10 Wochen ist ja sehr, also ne, ist ja genau diese klassischen 2 Monate. Mhm. Und die Kamera sieht ja irgendwie leider jedes Pfund, was man hat. Und ich muss jetzt auch gestehen, ich habe die Serie jetzt nicht wirklich geguckt, sodass ich nicht weiß, ob das eingebaut wurde in die Serie. Mhm.
Nee, also es wurde nicht eingebaut in die Serie. Ich versuche mich gerade mal wieder dahin zu beamen. Ich wollte das halt unbedingt drehen und wollte das unbedingt schaffen. Da prasselte dann so viel auf mich ein. Ne? Funktioniert es, weil es nicht in Berlin war. Also wir mussten noch nach Köln gehen. Meine Mutter und meine Schwiegermutter, die haben sich dann auch immer abgewechselt am Set und waren mit Baby am Set und haben dann gerufen, sobald mein Sohn Hunger hatte. Und ja, wahrscheinlich hatte ich schon auch dieses Gefühl, ich müsste die Figur wieder haben, die ich davor hatte, in dem Jahr davor, weil halt nicht gesagt wurde, die war schwanger und auch die Figur nicht schwanger war. Aber so bewusst kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Weil das ist ein Gedanke, der mir einfach kam, wo ich dachte, boah, 10 Wochen nach der Geburt ist jetzt, finde ich, jetzt super, also ist gut, dass man dann auch wieder einsteigt und vor allem, wenn man tolle Mütter hat, die einen da unterstützen und das dann auch möglich ist, weil es ist ja möglich, wenn man möchte.
Total.
Also es ist ja einfach nur eine Planungsgeschichte.
Total, also genau. Und also da hatte ich einfach auch großes Glück, weil die Produktionsfirma da voll auf meiner Seite war. Das ist auch nicht immer selbstverständlich, auch heute immer noch nicht selbstverständlich. Ich höre das immer wieder von Kolleginnen. Aber die waren total da und die sagten, ja Mensch, deine Begleitperson kann natürlich permanent dabei sein. Die konnten dann auch sich immer abwechseln. Man ist damals noch viel geflogen. Und die haben sich dann am Flughafen eigentlich die Klinke in die Hand gegeben. Und das hat die Produktionsfirma alles mitgetragen. Das war natürlich
Wahnsinn.
Für mich toll. Und ich wollte einfach dann natürlich auch funktionieren. Ne?
Ja, ich habe schon häufiger mit Schauspielerinnen hier gesessen und darüber gesprochen, was es bedeutet, in diesem Geschäft schwanger zu werden und ein Kind zu kriegen. Mhm. Und von vielen habe ich auch gehört, die dann erzählten, dass sie es auch niemandem erzählt haben, dass sie schwanger sind. Und auch während sie schwanger waren, das sehr lange für sich behalten haben, damit sie nicht gebrandmarkt werden. Auch als, oh Gott, ja, die hat ein Kind, nee, die rufen wir gar nicht erst an, das ist ja alles viel zu kompliziert, das geht ja alles nicht. Mhm. Aber bei dir ist es ja super gut gelaufen, mit viel Verständnis.
Also das, was du sagst, habe ich auch schon ganz oft gehört. Ich habe einfach auch großes Glück gehabt. Ich habe mir immer 2 Kinder gewünscht. Und das große Glück, dass ich 2 gesunde Kinder habe. Und das ist dann einfach irgendwann passiert. Ah, und ich habe viele Jahre vorher mit einer Kollegin mal gesprochen, die sagte, warte nicht zu lang. Das hatte ich auch in meinem Hinterkopf. Und ja, irgendwann war dieser Moment da, dass ich dachte, ach, jetzt möchte ich eigentlich gerne. Und dann habe ich gar nicht so wirklich an die Arbeit gedacht. Es wird schon funktionieren. Und ich habe eine tolle Agentin, die auch jedes Mal das abgefeiert hat und gesagt hat, wir schaffen das. Ich habe viele deiner Kolleginnen begleitet und das funktioniert und mach dir keine Gedanken und mich immer gestärkt hat. Also viel, viel Glück gehabt auf allen möglichen Seiten.
Ist dein Sohn das jüngere oder das ältere Kind?
Das ältere.
Mhm. Das heißt, dein zweites Kind kam dann auch noch, während du Der Lehrer gedreht hast, in der Zeit, dass du deine beiden Kinder gekriegt.
Genau.
Wurde das zweite Kind denn eingebaut?
Nein, das war ganz
auch
lustig.
Nicht.
Weil ein Jahr bevor ich dann das zweite Mal schwanger war, war meine Figur schwanger. Also da habe ich quasi einen Bauch die ganze Zeit angeklebt bekommen, so. Also umgeschnallt bekommen. Und das Jahr drauf war ich dann schwanger, wo meine Figur nicht mehr schwanger war. Und dann habe ich diverseste Kisten, Blumensträuße, Aktenordner durch die Gegend getragen. Und am Ende waren dann nur noch Großaufnahmen von meinem Gesicht, weil ich einfach wirklich sehr, sehr schwanger war. Ich habe, glaube ich, bis zum 8. Monat noch gedreht.
Und welche Staffel war das? Weißt du das noch?
Die Staffel,
in der du schwanger warst?
6 oder 7 war das.
6 oder 7?
Ja.
Das heißt, wenn man da jetzt nochmal rückblickend hinguckt, sieht man Aktenordner, irgendwelche großen Taschen, Aufnahmen von hinten, Aufnahmen, nur das Gesicht.
Das ist wirklich sehr lustig. Es gibt am Ende der Staffel wird geheiratet. Also die Figur Karin Noske, die ich gespielt habe, und der Stefan Vollmer, die heiraten. Und es war natürlich total schwer, überhaupt für mich ein Brautkleid zu finden. Und man konnte es ja auch vorher nicht groß anprobieren, weil man wusste ja nicht, wie verändere ich mich noch in der Zeit. Und naja, am Ende wurde es ein schönes Kleid, aber der Blumenstrauß wurde halt immer größer, den ich dann zum Altar getragen habe.
Ja. Schwere Arme am Ende des Drehs. Deine Rolle bei der Lehrer, also bei der Serie, die ist ja den Serientod gestorben. Also die Entscheidung, die Serie zu verlassen, war ja deine eigene.
Ja, richtig.
Zu sagen, ich würde ganz gerne nicht mehr pendeln zwischen Köln und Berlin mit zwei Kindern, und also finde ich alles extrem nachvollziehbar. Mhm. Aber wann hast du davon erfahren, dass deine Rolle sterben wird?
Mhm.
Weil das ist ja sehr final, ne? Das ist ja so, ja, tschüss, dann kommst du auch bitte nicht mehr wieder.
Absolut, absolut. Nein, ich habe in der Staffel, in der ich schwanger war, habe ich natürlich mit meiner Produzentin gesprochen und gesagt, ich kann mir vorstellen, noch eine Staffel zu machen, dann mit Baby, aber danach wird das erstmal zumindest vorbei sein. Und dann haben sie sich Gedanken gemacht darüber, und dann hat mich unser Chefautor, der hat mich dann in Berlin besucht und sagte, ich würde dir gerne die Geschichte erzählen. Und hat es dann erzählt. Und ich habe natürlich schon geschluckt und dachte, gut, okay, das bedeutet jetzt, die Tür ist zugeschlagen. Aber ich habe es für die Geschichte verstanden, weil wir haben über viele Staffeln eine große Liebe erzählt. Und irgendwie war der Gedanke daran, dass die Figur dann einfach ausbüxt und jetzt nach Mallorca geht oder sowas, war irgendwie auch komisch. Und da ich ja diese Entscheidung getroffen habe, die Serie zu verlassen, habe ich auch gesagt, ich überlasse euch natürlich alles, ne, und stell da nicht noch irgendwelche Forderungen, kann ich gar nicht, aber genau, aber es war schon so ein bisschen so, schade.
Naja, es ist ja immer so, eine Tür schließt sich, eine andere macht sich dann, geht dann wieder auf.
Mhm.
Deine Figur aus der Lehrer, die ist ja an Krebs gestorben.
Richtig.
Und das Thema hat dich ja tatsächlich auch noch weiter schauspielerisch begleitet.
Mhm.
Und zwar hast du eine ganz tolle Serie, wie ich finde, gedreht. Nachricht von Mama.
Mhm.
Das hast du zusammen mit Claudia Rieschel gedreht. Die ist ja auch, stand ja auch schon extrem häufig hier bei uns auf der Bühne und ist eine gute Freundin.
Ja.
Und für die Leute, die Nachricht von Mama jetzt nicht gesehen haben, auf Sat.1 damals, erzähl mal ganz kurz, worum es da geht.
Also es ist, ein Teil davon ist eine wahre Geschichte. Das ist eine Frau in Amerika, oder war eine Frau in Amerika, die an Krebs erkrankt ist und die daraufhin Videobotschaften für ihre ganze Familie gemacht hat, zu allen möglichen Anlässen, und hat dann, ich weiß nicht, ob sie es kurz vor ihrem Tod gemacht hat oder ob sie dann auch nach dem Tod diesen Koffer übergeben hat mit diesen Videokassetten an die Familie, an den Mann, an die Tochter. Und die haben dann immer zu bestimmten Anlässen diese Videokassetten rausgeholt. Also zum Schulabschluss, zum 18. Geburtstag und also Dinge, die sie der Familie, der Tochter noch mitgeben wollte. Und daraus wurde dann eine Serie hier in Deutschland gemacht. Und Pyjama Pictures hat das gemacht. Und ich habe die Mama gespielt, die an Krebs verstirbt und die diese Videobotschaften aufgenommen hat. Und ja, drumherum sind natürlich noch ganz viele andere Stränge. Aber ja, ich finde auch, dass es eine ganz tolle Serie geworden ist. Und ich habe eine gute Freundin, die kurz vor dieser Serie tatsächlich an Brustkrebs erkrankt ist und mit der ich ganz viel auch darüber gesprochen habe und die ich ganz viel fragen durfte auch dazu und die mir auch sagte, dass das auch etwas ist, was sie sich gut vorstellen kann tatsächlich. Und sie hatte auch mir von ihren Ideen erzählt.
Verändert man sich dann oder seine Sichtweise, wenn man mit solchen Rollen in Berührung kommt und sie dann spielt? Oder hattest du eh schon so eine so eine Ansicht auf den Tod, dieses, wie soll ich das sagen, in diese Serie ist ja so, die geht ja auch recht positiv mit diesem Thema um. Es geht ja darum, wie hinterlässt man seine Hinterbliebenen und was für ein Chaos entsteht da auch teilweise.
Mhm.
durch alles, also auch durch manchmal durch Nachrichten? Also ist das gut? Also hilft das oder hilft es vielleicht nicht? Und ich finde es ganz schön, dass die Serie da nicht wertet, sondern nur erzählt.
Ja, ja.
Also man kann ja selber die ganze Zeit immer sein eigenes Bild davon machen.
Ja.
Aber hat es dich selber auch mehr zum Nachdenken gebracht? Oder war das eh schon gegeben durch deine Freundin?
Also ich merke, dass mich das nicht komplett, also dass ich da noch nicht abgeklärt bin oder so, dass ich da eine genaue Vorstellung habe oder so. Ich denke, so ein Schicksalsschlag rüttelt einen immer irgendwie durcheinander. Es ist nichts Alltägliches, ne? Und gerade eine Mama, eine so junge Mama, die so kleine Kinder ja noch hinterlässt, ne? Das ist schon heftig. Und also da bin ich auch noch nicht so richtig an den Punkt gekommen.
Deine Freundin selber, war sie in einer ähnlichen Situation, dass sie auch Kinder hat?
Ja, auch zwei sehr kleine Kinder. Und also meiner Freundin geht's gut. Die hat auch... Die 5 Jahre sind, glaube ich, jetzt auch sogar schon um und wir sind jedes Jahr immer am Daumen drücken, dass das alles gut geht. Aber ich glaube, die Beschäftigung mit der Serie hat mich tatsächlich meiner Freundin ein bisschen näher gebracht, weil ich mich natürlich intensiver damit intensiver beschäftigt habe, was man vielleicht häufiger dann wegschiebt und nicht so an sich ranlässt. Und so musste ich mich ja zwangsläufig intensiver damit beschäftigen und das war letztendlich gut für uns und auch das, wie wir miteinander gesprochen haben, das war dann natürlich sehr intim und sehr offen und ehrlich und sind natürlich auch viele Tränen geflossen.
Ich finde ja auch, wenn man persönlich solchen Schicksalsschlägen sehr nahe kommt, dann relativiert das auch ganz häufig eigene Probleme. Also wenn man dann merkt, man regt sich über irgendwas auf, merkt man, das ist eigentlich nicht wichtig, weil es ist lösbar. Aber zum Beispiel schwer krank zu sein oder wie die Rolle, die du gespielt hattest, unheilbar krank zu sein. Also was du wirklich kannst dich auf den Kopf stellen, da kann man nichts ändern.
Ja.
So, es ist dann einfach, du weißt, es ist vorbei. Ich glaube, das relativiert ja dann auch mal so vieles. Dass man dann sagt, also, ja gut, ist es lösbar? Ja, dann ist es auch nicht so dramatisch. Also vielleicht gefällt mir die Lösung nicht, aber es ist ja irgendwie...
Ja, also generell finde ich das in allen Bereichen wichtig, irgendwie diesen Blick ein bisschen zu ändern und zu sagen, ist das jetzt wirklich ein Problem? Bringt es jetzt was, dass ich mich damit so sehr beschäftige, dem so viel Aufmerksamkeit zuschiebe? Aber es gibt natürlich auch Sachen, wo ich manchmal denke, ja, ich muss mich da jetzt gerade mal aufregen. Das ist auch gut, wenn man das mal tut.
Wie gehst du in deinem Beruf eigentlich mit Personen um, die du triffst, die, wie soll ich es mal vorsichtig formulieren, eine stärkere Persönlichkeit besitzen, beziehungsweise sehr viel Raum einnehmen oder aber, noch anders formuliert, die alles immer zum Problem anderer machen? Also selbst null lösungsorientiert sind und auch also fast schon unfähig sind, quasi selbst zu agieren. Von solchen Kandidatinnen und Kandidaten wirst du ja auch in deinem Berufsleben viele getroffen haben. Also zumindest treffen wir ja immer wieder auf solche.
Ja.
Die Frage ist, die mich persönlich interessiert, wie gehst du mit solchen Menschen um, die versuchen, ihre Probleme zu deinen Problemen zu machen vielleicht? Auch am Set oder also...
Ich versuche auch gerade zu überlegen, ob ich da Kandidaten habe. Aber also generell ist eher so meine Strategie, mich zurückzuziehen und mich ein bisschen fernzuhalten von Menschen, die dann eher so Energiesauger sind. Ich beobachte das dann eher.
Höflich distanziert.
Ja, oder? Manchmal ärgere ich mich dann auch darüber und denke, ja, ich wünschte auch, ich könnte mal mehr auf den Tisch klopfen und sagen, jetzt ist aber auch mal gut. Da muss ich noch ein bisschen üben.
Das heißt, hast so ein ganz, ganz klein wenig Parallelen zu deiner aktuellen Figur im Stück. die ja dann quasi, also ihr größtes Problem ist ja, dass sie bei einer Mordsfreundin nicht Nein sagen kann, nicht laut genug Nein sagen kann und einfach zu höflich ist, um laut Nein zu sagen.
Ich denke, einige Parallelen sind da schon da. Aber ich habe mich das natürlich auch schon häufig gefragt in Vorbereitung. Also mir wäre es nicht passiert, dass jemand vor der Tür steht. Da hätte ich vorher den Absprung geschafft. Ja.
Ja, okay. Du hättest keine Serienmörderin, also du, wo man denkt, sie könnte eine sein,
das bei dir mir, zu Hause sich einfach. Da hätte ich vorher wirklich die Reißleine gezogen. Also so konsequent kann ich dann schon auch sein und tough.
Du hast wirklich wahnsinnig viel gedreht in deinem Leben. Und was war für dich der beeindruckendste Drehort, an dem du warst?
Ah ja, das war Angkor Wat in Kambodscha. Da habe ich einen Film gedreht für RTL damals. Das ist aber auch schon wieder fast 12 Jahre her. Und da haben wir, also habe ich eine Studentin gespielt, die am Ende auch verdächtigt wird, dass sie jemanden umgebracht hat, ihren Freund umgebracht hat, genau. Und die irrt durch Angkor Wat. Und das war irre, weil wir immer zur Blue Hour dann dorthin gefahren sind und ich dann in meinem Nachthemdchen da rumlaufen durfte.
Und das ist ein Tempel, ne?
Ja, das ist so eine riesengroße Tempelanlage in Kambodscha. Das kennt man, glaube ich, aus Tomb Raider. Das sind diese Bäume, die die Gebäude richtig eingenommen haben und schon so verwachsen sind. Es ist eine irre Kulisse. Und da durfte ich über mehrere Tage rumirren. Und also generell
kontrolliert.
Also generell auch dieser ganze Dreh dort in Kambodscha war toll. Der war natürlich für uns dann auch begleitet mit Leuten, die sich dort auskannten. Und wir sind da an Orte einfach gekommen, wo du als normaler Tourist ja nicht hinkommst. Und das war schon sehr beeindruckend.
Wie lange warst du dann da?
Weißt du, in 3 Wochen war ich da. Und ich erzähle gerade in den letzten Jahren immer wieder davon und denke, boah, ich muss da unbedingt mal hin. Wenn die Kinder ein bisschen größer sind und da ein bisschen mehr Ausdauer haben, mit mir da rumzuwandern, dann hoffe ich, dass das nochmal wahr wird für uns.
Ich bin aber mal gespannt, was du dann erzählst, denn als ihr da gedreht habt, da wurde ja sicherlich alles abgesperrt für euch, damit ihr da drehen könnt. Das heißt, dann sind ja in dem Moment keine Touristen mit dabei. Also es ist ja ein sehr exklusiver Einblick dann tatsächlich.
Ja.
Ich befürchte ja fast schon.
Wahrscheinlich meinst du, ich bin enttäuscht danach. Das kann ja,
das, also du wirst enttäuscht nicht, aber auf jeden Fall wird es eine andere Erfahrung, weil du mit so vielen Menschen da bist.
Ja, ich habe natürlich auch gehört, ich meine, 12 Jahre ist dann halt doch auch eine Zeit, dass sich das auch verändert hat in dem Land. Ne? Da ist natürlich auch der Tourismus eingekehrt und es war vielleicht damals noch nicht ganz so. Aber mal gucken. Ich würde es mir trotzdem angucken.
Also Berichte auf jeden Fall. Ich bin wirklich sehr gespannt. Was war eigentlich denn das weitest entfernteste Land, in dem du gedreht hast? War das Kambodscha tatsächlich? Oder
nee,
noch
das war Australien. Ich habe in Australien mal gedreht.
Oh, wo denn da?
In Perth.
Ah. Perth. Ach so, okay.
Also auf der anderen Seite, genau. Ja. Und da habe ich fürs Traumschiff gedreht. Das war toll. Das war wirklich toll. Ich hatte das immer so als kleines Mädchen auf meinem Zettel, weil ich mich an die Abende mit meinen Eltern erinnern konnte, wie wir auf der Couch gesessen haben und einmal im Jahr das Traumschiff geguckt haben. Da dachte ich, ach, das wäre doch auch mal schön, da mal mitzufahren. Und dann hat sich tatsächlich diese Chance geboten und es hieß erst, es geht woanders hin und dann irgendwann gab es den Anruf, ah nee, wir hatten uns jetzt überlegt, dass es doch nach Australien für dich geht. Wäre das auch, also das waren 2 verschiedene Formate, ne? Das gab diese kleine Schwester vom Traumschiff, Kreuzfahrt ins Glück, darum ging es erst und dann haben sie gesagt, ach nee, es wird dann doch das Traumschiff und bist du dabei. Und ja, ich hatte noch keine Kinder oder wir hatten noch keine Kinder und das war natürlich ein großes Abenteuer. Man ist da sehr lange unterwegs und ich konnte meinen jetzigen Mann mitnehmen, der damals auch schon da war. Und wir waren 5 Wochen oder 5,5 Wochen unterwegs, davon 2,5 Wochen in Australien. Und dann sind wir noch mit dem ganzen Team nach Dubai geflogen und sind im Persischen Golf mit dem Schiff dann gefahren. Weil man,
wie haben die das denn verbunden? Also ich meine,
ja, also man
inhaltlich.
Man, ja, das ist immer so, dass man zwar erzählt, das Schiff fährt nach Australien, aber das, man nimmt ja an dem normalen Betrieb dreht man. Also wir müssen halt die Route nehmen, wo das Schiff halt fährt. Und das war damals im Persischen Golf. Man hat trotzdem erzählt, wir sind in Australien. Aber wir sind.
Man hat den Persischen Golf für Australien verkauft.
Genau.
Ja, willkommen
aber
im Fernsehen.
Da plaudere ich jetzt, glaube ich, nichts aus.
Da plauderst du auch nichts aus, weil bei der Eifelpraxis ist es ja auch so.
Ja.
Ne, da seid ihr ja angeblich die ganze Zeit in der Eifel, aber gedreht wird da ja auch, was hattest du erzählt, 60% davon in Brandenburg?
Genau, Berlin und Brandenburg, richtig.
Genau, die dann als Eifel verkauft wird.
Ja, ist auch schön.
Ja, offensichtlich. Ja. Wenn alle Leute denken, oh, in die Eifel muss ich unbedingt, das sieht ja toll aus.
Ja, wobei man muss sagen, die Außenaufnahmen sind tatsächlich alle in der Eifel. Ja. Aber wenn es um die Praxis innen geht, oder irgendwelche Patientenhäuser, die sind dann einfach in Berlin oder in Brandenburg.
Das ist für dich ja wahnsinnig praktisch mit deiner Familie.
Ja, richtig.
Dann brauchst du nicht so wahnsinnig viel pendeln.
Genau, ich bin dann zwar auch in der Woche nicht wirklich da, aber am Wochenende bin ich zu Hause.
Du schläfst ja zu Hause, oder?
Ich schlafe zu Hause, ja. Aber meistens ist es so, dass ich dann noch schnell ins Bett schlüpfe und dann noch eine gute Nachtgeschichte vorlesen kann und dann.
Ja, und außerdem im eigenen Bett zu schlafen, stelle ich mir auch einfach angenehm vor. Angenehmer als
total,
in einem
Hotel. Total, mag ich auch total gerne. Wobei, ich muss sagen, jetzt hier genieße ich das auch, dass ich ganz alleine bin, weil ich morgens jetzt auch gar nicht so früh aufstehen muss. Und letzte Woche war meine Familie hier und die haben dann sehr unruhig geschlafen die ganze Nacht. Und dann dachte ich, oh Gott sei Dank, ist dann bald auch das wieder um und dann habe ich wieder mein Bett für mich alleine. Aber damit gehe ich auch ganz offen um mit meinem Mann und meinen Kindern.
Ich finde, das gehört einfach auch dazu, weil so sehr man seine Familie liebt, seine Kinder und auch seinen Mann, regelmäßig wünscht man sie sich dann doch ein bisschen weiter weg manchmal. Beziehungsweise ich finde einfach, dadurch, dass man so gut wie nie alleine ist, weiß man es dann zu schätzen, wenn man es ist.
Total. Also beides, ne? Es ist einfach beides. Man freut sich dann genauso doll auch wieder aufeinander, aber man genießt auch immer die Momente, wo man sich nur um sich selber kümmern muss und nur für sich Verantwortung tragen muss.
Habe ich Hunger? Habe ich keinen? Bin ich müde? Bin ich nicht?
Genau.
So völlig entspannt.
Yeah.
Noch einmal ganz kurz zum Traumschiff.
Ja. Yeah.
Ich weiß durch viele andere, die hier saßen und die auch alle auf dem Traumschiff gedreht haben, dass man da auch sehr viel Freizeit hat im Vergleich, also zu den Drehtagen. Und dein Mann hat damals ja auch aktiv in einer Serie mitgespielt. Der hat da so lange freigekriegt, 5 Wochen?
Ja, der hat irgendwann angefangen, sich den Januar und den Februar immer freizuschaufeln. Das war dann auch vertraglich einfach so festgelegt. Und der hat schon, bevor wir zusammenkamen, immer weite Reisen gemacht. Dann war der in Brasilien und in Afrika. Und genau, und dann kam ich dazu und dann haben wir das gemeinsam gemacht. Und das war, glaube ich, unsere erste große gemeinsame Reise nach Australien. Wir waren davor noch auf Bali sogar und dann im Persischen Golf.
Herrlich, es klingt wirklich spannend.
Herrlich.
Ihr konntet dann sicherlich auch Tagesausflüge alleine machen, ne? Wenn ihr da irgendwo angelegt habt mit
genau,
dem Schiff?
Genau, genau. Also genau, wir konnten uns dann da frei bewegen. Wolfgang Rademann war damals noch dabei und der hat dann auch häufig für sein Team solche Sightseeing-Touren organisiert, was auch immer wahnsinnig schön war und ja.
Was ich noch nie gefragt habe in diesem Zusammenhang mit dem Traumschiff ist, sind dann auch auf dem Schiff normale Menschen, also Leute, die dieses Schiff bezahlen?
Ja, genau. Das ist der Grund, warum das ganze Team dann dahin muss, wo das Schiff gerade ist, weil es ganz normal fährt. Und ich glaube, die Passagiere, die diese Reisen buchen, die kriegen dann schon auch gesagt, da werden Dreharbeiten stattfinden.
Finden viele ja toll.
Genau, dass viele das vielleicht auch aus dem Grund buchen. Aber es bedeutet halt auch eine leichte Einschränkung für die Passagiere, weil dann ist vielleicht mal ein bestimmtes Deck gesperrt oder ein Restaurant kann dann nicht besucht werden. Aber es hat ganz gut funktioniert.
Hattet ihr viele Leute, die dann immer von außen an der Absperrung zugeguckt haben? Kannst du dich daran erinnern?
Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube schon.
Stört dich sowas oder kannst du das wahnsinnig gut ausblenden? Wenn dich Fremde, also Set-Externe quasi beobachten bei deiner Arbeit?
Im Normalfall kann ich das ganz gut ausblenden. Es gibt natürlich manchmal Szenen, wo man gerne, also wo man noch so ein bisschen arbeiten muss dran, wo es irgendwie ganz schön ist, wenn das in einem intimeren Bereich ist. Aber eigentlich kann ich das ganz gut ausblenden.
Im erweiterten Sinne hast du auch schon mal auf Hawaii gearbeitet.
Ah ja!
Erzähl doch mal, wie es dazu kam.
Was du alles weißt.
Erzähl doch mal, wie es dazu kam, dass du auf Hawaii gearbeitet hast.
Ja, also was ich ja schon erzählt habe mit den Reisen, dass ich mich da an den Daniel so angenähert habe. Und somit sind wir im ersten Jahr, als unser Sohn auf der Welt war, nach Hawaii gereist, gemeinsam mit Freunden. Der Daniel war auch ein paar Jahre vorher schon über mehrere Monate sogar dort und die haben alle so geschwärmt und haben gesagt, das machen wir nochmal. Und in dieser Zeit musste der Lehrer nachsynchronisiert werden. Also das ist ganz normal beim Fernsehen oder beim Film, dass es gewisse Szenen gibt, die nochmal nachvertont werden müssen, weil vielleicht der Verkehr so laut war oder irgendwas mit der Spur nicht gestimmt hat. Und genau, und dieser Termin stand wieder an. Und da ich ja nun so lange weg war, ich war auch wieder 5 Wochen unterwegs, wir müssen das in diesem Zeitraum machen. Und dann haben sie ein Studio gemietet in Honolulu oder bei Honolulu. Und da war ein Tontechniker, der dann mit mir diese Aufnahmen machen sollte. Wir hatten die Zeitverschiebung von 12 Stunden. Das heißt, es konnte keiner aus Deutschland dazugeschaltet werden, weil es mitten in der Nacht war. Und dann standen wir vor dem Problem, dass der Techniker mir ja gar nicht helfen konnte, wenn es darum ging.
So Synchronität, ne?
Genau. Dass er mir da einfach gar nicht helfen konnte. Und dann hat der Daniel gesagt, gut, dann übernehme ich jetzt die Synchronregie.
Weil er auch schon sehr viel Synchron gemacht hat.
Der macht ganz viel Synchron, genau. Und der hat dann mir 3 Stunden lang gesagt, wie es jetzt richtig geht. Aber es hat super funktioniert. Er hatte unseren Sohn auf dem Schoß noch und hat das ganz gut hinbekommen.
Ich finde das immer ganz spannend, weil man als Zuschauer ja gar nicht mitkriegt am Ende, wenn man eine Serie sieht, eine deutsche Serie vor allem, dass die, obwohl sie in Deutschland gedreht wurde, nochmal nachsynchronisiert wird. Also ich habe das natürlich auch schon häufiger gehört.
Ja.
Aber ich glaube, das ist vielen Leuten gar nicht bewusst, dass man etwas, was man ja im Kasten hat quasi, dann noch danach in der Postproduktion man noch sich selber synchronisieren muss. Ich fände das, glaube ich, auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, mich selbst zu synchronisieren.
Ich merke immer, dass ich auch ein bisschen frustriert bin dann, weil ich dieses Gefühl, was ich beim Dreh hatte, ich krieg es einfach nicht zu 100% wieder so
hin. In deine Stimme, ne?
In meine Stimme, genau. Nicht mehr so hin wie am Set selber. Aber meistens, also wie die das technisch genau machen, weiß ich auch nicht, aber es heißt immer, ja, wir können das dann so mischen und dann
hört sich das emotionaler an.
Vielleicht auch. Nein, und häufig können sie dann den Originalton auch wieder retten, aber sie brauchen das erstmal.
Also so, als würden sie das wie so einen Schleier da drüber legen,
ja,
wahrscheinlich bei den Originalton
so.
Oder
ja.
So.
Also ich will da aber jetzt auch nichts Falsches sagen.
Dann müsste ich mich eigentlich mal umdrehen.
Ist das so?
Unserem Tontechniker.
Ist das so?
Der kann uns, der hebt die Arme, er weiß es nicht.
Okay.
Naja, schade.
Aber ich werde mich da nochmal erkundigen.
Weil im Zweifelsfall können wir ja auch mal anfangen, hier die Podcast-Folgen nachzusynchronisieren, wenn da irgendwas schief läuft, finde ich. Ich finde das eine sehr gute Idee. Ich finde, wir bilden uns da mal weiter. Ja, Daumen hoch auch von Matthias. Ja. Das ist eine gute Idee. Machen wir demnächst auch. Wir synchronisieren dann nochmal ein bisschen nach. Also lieben Dank schon mal für diese Idee. Jetzt waren wir beim Fernsehen, beim Film, wir waren auf dem Schiff, wir waren in fremden Ländern. Und jetzt würde ich ganz gerne einmal in deinen Flur wechseln. Ich habe da so eine riesige Anrichte gesehen in deinem Flur im Hintergrund.
Aha.
So ein riesiger Schrank.
Ja.
Ist das ein Erbstück? Das ist ja ein gigantisch großes Ding.
Der ist riesig, ja. Das ist, also wir sagen immer unser alter unser Küchenschrank, obwohl er gar nicht mehr in der Küche steht, aber er stand mal in einer Küche, in der wir gelebt haben. Und der ist super, weil da passt alles rein. Das ist aber tatsächlich ein, in Anführungszeichen, Erbstück von meinen Schwiegereltern. Die haben sich den damals zugelegt und sind dann ausgezogen aus dieser Wohnung und konnten halt diesen Schrank nicht mehr mitnehmen, weil der einfach so riesig ist.
Der ist wirklich gigantisch.
Ist riesig, ja, wirklich. Und wir werden auch ein Problem haben, sollten wir aus dieser Wohnung jetzt ausziehen. Dann müssen wir überlegen, was wir mit diesem Schrank machen. Aber er ist einfach super. Du kannst alles reinpacken, was da alles drin ist. Das ist Wahnsinn. Bücher, Flaschen, CDs, DVDs sind da noch drin. Sonnenbrillen. Es ist alles drin.
Gibt es da auch diese obligatorische Schublade, diese Müllschublade? Ich weiß nicht, hast du sowas zu Hause auch? Also ich habe so eine Schublade, da ist, da, also ich habe schon mal versucht, sie auszusortieren. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauche alles irgendwann nochmal. Aber eigentlich brauche ich davon nie was. Also an dieser Schublade bin ich irgendwie selten. Aber das ist so, ich weiß nicht, ich nenne das immer gerne die Müllschublade. Also Müll ist jetzt nicht wirklich drin.
Aber ja, aber ich weiß, was du meinst.
Aber so, weißt du,
vielleicht so eine Kramschublade.
Ja, genau.
Das hat sich irgendwie nett.
So eine Krimskrams.
Genau. Ja, sowas habe ich auch. Aber ich habe das Gefühl, dieser ganze Schrank ist ein Krimskrams-Schrank. Also, weiß ich nicht wohin, in den Schrank.
Yeah. Dein Mann, der handwerkelt ja auch ganz gerne. Es gibt ja so ein paar Möbelstücke, die er so ein bisschen handwerkelt. Und da gibt es ja auch noch, dachte ich mir, sollte ich euch mal connecten, ihn mit Jan Sosniok.
Ja, lustig. Ich habe ja die Folge mit Jan gehört und da bin ich erst darauf aufmerksam geworden, dass das auch so ein Baumeister ist.
Aber was für einer. Du musst mir mal seinen Instagram-Account angucken. Der hat ja eine eigene Außensauna gebaut und zwar wirklich von der Latte an bis Strom, also alles.
Ja.
Gigantisch. Gigantisch. Also. Ich habe auch Jan schon gesagt, das nächste Mal, wenn er hier ist, kommt er in eine andere Wohnung, weil er hat da auch schon alles repariert.
Mhm.
Und dann kommt er in die nächste, damit er da Verschönerungen, und übrigens, wir kriegen dann auch noch ein Vordach, was er uns bauen möchte.
Ja.
Darum kommt er auf jeden Fall
sehr
Fall
gut.
Ganz bald
sehr
hier.
Gut. Aber das ist mit Daniel wirklich ganz genauso. In allen Wohnungen, in denen ich gewohnt habe bisher, kam er dann mit seinem Werkzeug an, erstmal den Tisch abgeschliffen. Das sieht doch viel schöner aus, wenn der abgeschliffen ist. Ich sage, ja, aber wir gehen doch auch bald wieder, ne? Ja, egal, das ist trotzdem schön. Und ja, der baut auch, ein Hochbett hat er gebaut, Betten hat er gebaut, Tische baut er, Schränke, einen Küchenschrank hat er gebaut bei uns und hat dann festgestellt, also das macht er immer bei uns im Garten. Wir haben einen kleinen Schrebergarten, da ist seine Werkstatt. Und als er diesen Schrank dann zu uns nach Hause transportieren wollte, hat er festgestellt, dass unser Treppenhaus viel zu klein ist, um diesen Schrank da hochzubringen. Und es war dann total traurig, weil er diesen Schrank auseinandersägen musste.
Oh Gott.
Da hat er oben wieder zusammengebaut. Na, aber es war natürlich erstmal sehr frustrierend, weil er einen riesengroßen Schrank gebaut hatte. Aber der ist, dem macht es so viel Spaß auch.
Das ist sozusagen auch bei ihm wie bei Jan die Meditation, dass er sich da zurückzieht.
Ja, ich glaube auch dieses, ich habe etwas geschaffen, ne, was wir ja häufig als Schauspieler nicht so,
ja, nicht, so
nicht so greifbar,
ne?
Genau.
Nicht haptisch.
Genau, gerade wenn man dreht, dann hast du ja das Ergebnis nicht sofort. Hier auf der Bühne ist es vielleicht noch mal ein bisschen anders, weil man dann zumindest einen Applaus bekommt oder keinen Applaus bekommt und dann zumindest so ein bisschen das einordnen kann, ob das jetzt gut war, was man gemacht hat oder nicht. Aber beim Dreh kriegst du die Sachen teilweise ein Jahr später zu sehen und kriegst auch dann erst eine Kritik. Und das ist natürlich bei dem Bauen was anderes. Und ja.
Hast du eigentlich schon mal einen Film von dir gesehen oder eine Serie, die dann geschnitten wurde und du dachtest, ach du heiliger Bimbam, was haben die denn gemacht? Also weil der Schnitt verändert, der kann ja einen ganzen Film und auch eine Serie komplett verändern. Und teilweise werden ja auch Dinge rausgenommen, die man lange gedreht hat. Also es werden ja teilweise auch ganze Rollen, also das passiert ja auch einigen Schauspielenden, die freuen sich, in einem großen Kinofilm mit dabei zu sein, haben dann Szenen, auch sogar Szenen, in denen sie sprechen.
Ja.
Und dann gucken sie sich das später an und sind komplett rausgeschnitten worden.
Ja, das ist so
frustrierend. Also den Schnitt zum Opfer gefallen, nennt man das dann, ja. Hattest du da auch schon mal Erfahrung, dass du dachtest, auch irgendwie fühlte sich das viel runder, viel schöner an, die ganze Produktion, und jetzt im Schnitt denke ich so, na ja, also weiß ich auch nicht, ob mir das persönlich noch so gefällt.
Also einen ganzen Film hatte ich jetzt nicht, aber es gab tatsächlich so Szenen, oder es gibt eine Szene, da habe ich auch ein ganz tolles Kompliment von einem Teammitglied bekommen, dass es sehr, sehr toll gespielt hätte und ihn sehr berührt hätte, und da habe ich mich wahnsinnig gefreut auf diese Szene, und die habe ich dann auch im Nachsynchron das erste Mal gesehen. Der Grund auch, warum ich zum Nachsynchron musste, war, weil das war tatsächlich auf dem Traumschiff, weil die Gischt so laut war. Wir haben hinten im Schiff gedreht und man hat eigentlich nur zwei Menschen gesehen. Und diese wundervolle Kulisse von dem Meer hinten. Aber man hat uns nicht so wirklich gesehen. Also es wurde dann auch noch synchronisiert und ja, da war ich schon ein bisschen enttäuscht. Aber Gott sei Dank nicht so häufig.
Dein Mann hat das handwerkliche Arbeiten für sich entdeckt, mhm, und geht dem nach. Und du machst ja auch was mit deinen Händen, mhm, zur Entspannung. Und zwar malst du.
Genau, ich male.
Einmal ganz kurz, weil wir natürlich hier jetzt nur reden und man das nicht, auch nicht sehen kann. Was genau malst du? Also in welche Richtung? Wie kann man sich das vorstellen? Und die nächste Frage, wie kam es überhaupt dazu? Wie bist du zum Malen gekommen?
Also ich male vor allem abstrakte Bilder. Ich beginne meistens mit Spachtelmasse oder mit anderen Materialien, die ich auf eine Leinwand klebe. Und dann suche ich mir Farben aus, die mich gerade ansprechen und beginne dann einfach zu malen. Und dann entsteht etwas. Also es ist kein großer Plan am Anfang da, sondern es entwickelt sich so während der Arbeit. Ich habe ähnlich wie das Tanzen, das Singen, das Spielen auch schon in meiner Kindheit wahnsinnig viel gemalt und gezeichnet und hatte auch immer in der Schule Leistungskurs Kunst. Und habe dann, weil ich ja dann Lehramt studiert habe, auch Kunst studiert. Und da ist das dann noch weiter gewachsen, dass das dann in Anführungszeichen ein bisschen professioneller wurde und ich dann einfach auch Lehrer hatte, die mich da auch ein bisschen geprägt haben. Hm.
Hast du ein eigenes Atelier zu Hause? Oder musst du immer alles wieder wegräumen, einräumen?
Ja, wir haben ein Arbeitszimmer, was Gott sei Dank nur von mir wirklich genutzt wird. Dadurch ist das schon so ein bisschen mein Raum. Aber ich muss doch immer wieder viel aufräumen, einfach weil ich mal mit Acryl. Das heißt, ich muss die Sachen auch sofort sauber machen, ansonsten kann ich das nicht mehr benutzen danach. Und es ist, ja, ich wünschte, ich hätte ein Atelier, wo ich die Sachen nochmal anders deponieren kann und lagern kann und ganz viele verschiedene Leinwände aufbauen kann. Dann immer mal an dem einen Tag die eine nehme und der nächste Tag ist was anderes dran. Ja, aber mal gucken.
Kommt vielleicht Zeit, noch. Kommt Atelier.
Ja, genau. Genau.
Also ich finde das so spannend. Ich habe ja in dem einen Interview habe ich gesehen, wo sie deine Bilder auch gezeigt haben.
Ja.
Da habe ich fand ich auch das eine Bild so toll, also wie man auf die Idee kommt, Zeitungsartikel zu nehmen und damit Farbe zu arbeiten und Teile wieder abzureißen und das sieht irre aus, also wirklich. Mhm. Und auch das eine, was du für deine Freundin gemalt hast, also die Auftragsarbeit, ja, die du dann selber nochmal gemalt hast, weil du dich von dem Bild nicht trennen wolltest.
Ja, ja, ja.
Das hat mir von den Farben her unglaublich gut gefallen und ich beneide und bewundere Leute, die so kreativ sein können, weil ich finde das total schön. Aber ich frage mich immer, wie kommt man denn da drauf in dem Moment? Weil ich wäre immer unzufrieden. Also ich würde irgendwie so Farben und dann würde ich denken, irgendwas fehlt, ich weiß nicht was. Hm. Also eben so, ich
habe auch ganz viele Sachen zu Hause, die würde ich niemandem zeigen, die finde ich überhaupt nicht gut. Oder ich habe große Leinwände, die habe ich, glaube ich, schon 5-mal übermalt, bis dann am Ende irgendwas rauskam, wo ich dachte, ja, das hänge ich mir jetzt wirklich hin. Ich habe immer mal so eine Phase, wo ich denke, ah ja, jetzt habe ich eine Idee und das versuche ich jetzt irgendwie auf diese Leinwand zu bringen und umzusetzen. Ja.
Kannst du dich denn von Kunstwerken trennen, die nichts geworden sind? Oder kannst du dich auch von denen nicht trennen? Weil du kannst dich von deinen...
Die will ich ja nicht zeigen.
Die nichts geworden sind?
Ja, aber
ich meine, schmeißt du die dann im Müll? Die nichts geworden
Nein,
sind?
Nein, ich habe die alle irgendwo, ja.
Das heißt, du hast so quasi Kunstwerke der Schande irgendwo für dich da irgendwo in der Ecke stehen und dann in schlechten Momenten guckst du sie die an und denkst, oh Gott.
Die sind da so alle schön aufgereiht hintereinander, die muss ich mir auch nicht jeden Tag angucken, aber die stehen dann eher so auf dieser Seite, Leinwände, die ich nochmal verwenden kann. So. Ja, und was du gesagt hast mit dem Bild, was ich eigentlich für eine Freundin gemalt habe, ich würde wahnsinnig gerne mal eine Ausstellung machen und ich habe auch schon mal überlegt, ob ich mal Bilder verkaufen sollte. Einfach, weil es so viele sind.
Und sehr schön.
Danke. Aber ich habe einfach wirklich das Problem, dass ich mich nicht lösen kann davon, weil ich mit den Bildern ja teilweise, also manche gehen ganz schnell, sind dann irgendwie ganz schnell da und andere begleiten mich über Monate. Und dann ist das so wie so ein Baby. Also meine Mutter hat eins zu Hause, das habe ich ihr eigentlich geschenkt, aber es ist immer so, ist eine Leihgabe, ne? Ist das so?
Wenn du mich nicht mehr magst, gibst du mir das zurück,
oder? Ist so der doppelte Boden.
Irgendwie
ist
merkst,
es ja noch da.
Wenn du merkst, dass unser Kontakt einschläft, dann gibst du mir das vorher bitte noch wieder zurück, oder?
Genau. Ja.
Oder du nimmst es dann und dann weiß sie, oh, ich glaube, sie möchte keinen Kontakt mehr haben.
Das war's jetzt.
Okay, ich sehe das schon.
Nein.
Also ich kann nur sagen, ich wünsche dir weiterhin wahnsinnig viel Erfolg, den du eh schon hast, aber dass er weiterhin so besteht in Fernseh und auf der Theaterbühne. Und ich wünsche dir eine eigene Ausstellung und ein eigenes Atelier. Vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank dir. Es hat großen Spaß gemacht.
Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Duhr.